Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnau Bern, Freiburg Wallis. Wie reich an Erdgas ist Hermerigen im Seeland? Die Promotoren sind den Probebohrungen einen Schritt näher. Die Walliser Arbeiter sind sehr wertvoll. Der Lonza-Konzernchef lobt die Belegschaft im Wallis. Die Stadt Bern ist reich, einmal reich an Tieren und Pflanzen, mitten in der Stadt. Und darf man in der Stadt Alphorn spielen oder gehört das weit weg in die Berge? Ein passender Versuch für die Belebung von der Stadt in der Sommerserie zum Stichwort Lüter. Das Wettermorgen wechselhaft, viel Wolken und Regen und vielleicht gleich auch ein bisschen Sonne. Am Mikrofon Peter Brandenberger. In Seeländergemeinde Hermerigen darf probeweise nach Erdgas gebohrt werden. Das teilt das Regierungsstatthalteramt mit. Das Bohrprojekt sei nach Einsprachen angepasst worden und erfülle jetzt alle gesetzlichen Anforderungen. An diesen Bohrungen sind die AG für Schweizer Erdöl und die amerikanische PEOS beteiligt. Die Firmen vermuten Erdgas im Boden unter Hermerigen. Ein anderes Unternehmen hat dort schon mal Gas entdeckt. Man hat aber keine Garantie für Erfolg, sagt der Geschäftsführer von Schweizerischen Erdöl AG, der Konrad Frey.
Man weiss es immer erst, wenn man gebohrt hat. Man hat schon natürlich geologisch gute Gründe zum Vermuten, es hätte Gas, also die Fündigkeit möglich wäre. Man hat ja seinerzeit auch bei der Elf Aquitaine hat Gasanzeichen gehabt. Also man hat schon Grund zur Annahme, dass man da bohrt. Aber es ist einfach so, dass man sagt, vielleicht jede Zeit Bohrung findet etwas. Es ist ein hochriskantes Geschäft. Und man kann es nur machen, indem man bohrt. Alle seismischen Untersuchungen sind hilfreich, aber nicht schlüssig.
Der Konrad Frey zur Bewilligung für Erdgasprobebohrungen im Seeland. Die kann aber noch angefochten werden. Der Jugendrat vom Kanton Freiburg verlangt den Tag vor Zweisprachigkeit. 335 Personen haben die Forderung unterschrieben. Die Unterschriften werden nicht geprüft. Wenn 300 gültig sind, entscheidet das Kantonsparlament über die Idee von einem Tag vor Zweisprachigkeit. Auch Windkraftanlagen können Krach machen. Das Bundesgericht schließt das nicht aus. Es hat eine Frau aus dem Wallis recht gegeben, die sich seit Jahren gegen das Windparkprojekt Dent du Midi bei Martini wehrt. Das Walliser Kantonsgericht hat gefunden, laut einer Studie störe die Windturbinen drauf an der Frau nicht. Das Bundesgericht schreibt jetzt in seinem Urteil, die Studie sei unvollständig. Einmässig in der Nachtlänge nicht, für zu beurteilen, ob die Windturbinen leer machen. Der Fall geht darum zurück an das Walliser Kantonsgericht. Der Chemiekonzern Lonza, der einen Standort zu Fisch beim Wallis hat, hat im ersten Halbjahr einen Dämpfer erlebt, wegen dem starken Franken. Der Gewinn und der Umsatz sind im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich schlechter. Eine Massnahme hat die Lonza darum schon getroffen. Für die nächsten 1,5 Jahre müssen die Mitarbeiter pro Woche 1,5 Stunden länger arbeiten. Und was ist nach diesen 18 Monaten? Der Philipp Meyer von der DRS Wirtschaftsredaktion hat mit dem Lonza-Chef über die Zukunft vom Standort Fisp geredet. Und der Stefan Borgas hat nichts wissen von einem schlechten Halbjahresergebnis.
Ja, das Halbjahresresultat sieht sehr gut aus. Unsere Anlagen in Fisp sind gut ausgelastet. Wir haben neue Investitionen in Hochtechnologieanlagen, die in den nächsten 1-2 Jahren fertig sein werden. Wir haben eine weitere beschlossen für den Standort, gerade vor 3 Tagen. Das zeigt, wie viel Zuversicht wir haben in diesem Standort. Ich bin Walliser-Fan. Die Walliser sind eine der wenigen Gruppen, die sich solchen Situationen nicht machtlos ergeben, sondern die sich zusammensetzen, zu überlegen, was ist zu tun und die kurzfristig, mittelfristig und langfristig Maßnahmen ergreifen und damit auch erfolgreich sind. Das haben sie über 110 Jahre bewiesen und das werden sie auch die nächsten Jahre zeigen.
Also Maßnahmen über die 1,5 Stunden Arbeitszeitverlängerung sehen Sie derzeit nicht als nötig?
Das ist ja nur eine Kurzfristmaßnahme, die uns einfach die Atemluft gibt, in den nächsten 18 Monaten Dinge hinzubringen, die wirklich strukturell uns weiterhelfen. Und die liegen in 2 Bereichen. Erstens, wir müssen neue Produkte bringen. Eins kommt gerade. Ein anderes haben wir auch in diesem Halbjahr beschlossen. Eine Investition in hochpotente Pharmawirkstoffe. Und der zweite Maßnahmenblock liegt im Bereich der Produktivität. Wir müssen aus den Anlagen, die wir haben, mehr rausholen, als wir heute rausholen können. Dadurch, dass die alle ausgelastet sind oder hoch ausgelastet sind, können wir diese mehr Produkte dann auch verkaufen. Und damit können wir mit den gleichen Kosten mehr Umsatz generieren und das hilft der Profitabilität. Das Problem bei beiden dieser Maßnahmenblöcke ist, es geht nicht in 6 Monaten. Es dauert etwas länger. Und dabei hilft uns diese Arbeitszeiterhöhung, um da die Zeit zu überbrücken.
Aber Auslagerungen, dass man von Fisch weggeht, zumindest mit einem Teil von diesen teuren Produkten, das ist gegenwärtig nicht geplant.
Es gibt keinen konkreten Plan, das zu tun. Es ist sicher auch keine Maßnahme, die, ich sag mal, für den ganzen Standort gibt. Aber es gibt einzelne Produkte, bei denen wir uns das natürlich anschauen. Insbesondere die Produkte, bei denen auch die Märkte aus Europa weggehen und wo dann es langfristig keinen Sinn mehr macht, hier zu produzieren. Das hätten wir aber auch ohne Wechselkursdruck gemacht. Deswegen kann man solche Maßnahmen nicht ausschließen.
18 Monate gibt es keinen Stellenabbau. Was ist noch?
Auch dann, es sei denn, es ändert sich die Nachfragesituation, planen wir keinen massiven Stellenabbau. Es gibt natürlich, wenn man Produktivitätsfortschritte erzielt, immer auch durch die bessere Effizienz die eine oder andere Stelle, die wegfällt. Aber das ist durch die natürliche Fluktuation relativ leicht an so einem großen Standort aufzufangen. Also wir haben überhaupt keine Entlassungsprogramme geplant. Nochmal, die Nachfrage nach den Produkten ist hoch. Deswegen ist Entlassung keine Lösung, denn wir brauchen ja die Leute, um die Produkte herzustellen. Aber wir müssen diesen Kostenblock, der damit zusammenhängt, senken im Vergleich zu der Menge, die wir produzieren.
Der Lonza-Konzernchef Stefan Borgas befragt von Philipp Meyer. In der Stadt hat es Verkehr, Beton und Asphalt und ist laut, meint man. Die Natur hat hier wenig zu suchen. Dass es auch in der Stadt viele Pflanzen und wilde Tiere hat, will der Beat Fischer zeigen. Er ist Biologe und lebt in der Stadt zu Bern. In seinem Buch «Ameisenlöwe und Zimbelkraut» beschreibt er die Flora und die Fauna, die man in der Stadt entdecken kann. Was lebt da in dieser kleinen städtischen Wildnis? Der Thomas Pressmann ist mit dem Beat Fischer in der Stadt auf Entdeckungstour.
Beat Fischer, wir stehen jetzt hier mitten in der Stadt Bern beim Bundeshaus, hier am Ecken. Wir wollen die Wildnis erkunden heute, die Wildnis in der Stadt. Können wir da wirklich so mitten in der Stadt etwas sehen?
Ja, es ist erstaunlich, wenn man offene Augen hat und auch offene Ohren, dann entdeckt man extrem viele Sachen, und gerade in der Stadt. Weil vielfach ist es sogar so, dass in der Stadt die Artenvielfalt grösser ist als im umliegenden, intensiv genutzten Landwirtschaftsland. Wir haben viel mehr verschiedene Biotope, also Lebensräume. Wenn man schon nur auf einen Friedhof geht, all die Gärten, Gewässer, Wald, Hecken oder auch Pflaster, Steine, die wir jetzt gerade davor stehen. Das ist natürlich ein Mix von verschiedenen Strukturen, die für die Insekten, Vögel, allgemein Tiere und Pflanzen sehr interessant ist als Lebensraum.
Also gehen wir doch da zu den Pflastersteinen genau schauen. Es hat da so eine Ecke Pflastersteine, gerade beim Bundeshaus. Die Sonne scheint her. Jetzt ritzen kleine, unscheinbare Pflänzchen, sehen jetzt da.
Ja, sie sehen sehr klein, das ist klar. Aber wenn wir da zwischen den Ritzen schauen, erstens hat man eine feine Humusschicht und nachher viel Steine zwischen diesen Ritzen, kleine Steine, und der ist immer wieder grün. Also mal Silbermoos findet man die ganze Zeit. Oder nachher das niederliegende Mastkraut. Und das Spezielle, das hier sicher wächst, ist der Breitwegerich. Und das ist eine ganz spezielle Pflanze, weil die mag neben dem speziellen Klima, das es hier hat, also am Tag ist es extrem heiß, wenn es kommt, regnen, dann ist es eine Überschwemmung hier. Und das macht dieser Pflanze nichts. Und zudem laufen wir die ganze Zeit hier drauf rum. Oder die Autofahre hier drauf rum. Und das mag also den Tritt verleiden.
Wir sind nur gerade ein paar wenige Meter gelaufen. Jetzt stehen wir hier bei dieser Mauer. Es ist eine alte Sandsteinmauer, da gerade beim Bundeshaus, eine Mauer, wo es nachher runtergeht, zum Marzili runter. Es ist alt, einfach ein bisschen farbig auch. Farbig so von Moos, oder was sehen wir jetzt da?
Ich sehe Moos und vor allem sehe ich auch eine Flechte. Und so eine gelbliche Flechte, die wächst meistens so in einem Perimeter an Mauern zwischen 5 und so 30 Zentimeter.
Also es fällt auf, es ist wirklich nur unter bei dieser Mauer, unter, gelb, oben dran nicht. Warum?
Das hat mit einem Tier zu tun, und zwar mit dem Hund. Hunde haben ja die Angewohnheit, dass sie immer wieder markieren, kurzer Spritz Urin, und das ist ziemlich nährstoffreich und für viele Organismen sogar giftig. Aber die Schönflechte, die ist Stickstoff- und Urintolerant.
Und kommt die an anderen Orten, wo eben keine Menschen mit ihren Hunden hat, kommt die dort gar nicht vor?
Die kommt auch vor, vor allem in den Bergen, und zwar vielfach unterhalb der Spitze. Weil dort hocken vielfach die Vögel. Die Vögel tun ihre Kot- und Urinsachen fallen. Und das heisst, da haben wir dort genau ein ähnliches Milieu wie hier in der Stadt.
Die Flechte, die ist jetzt abgewandert von den Berggipfeln hier in die Stadt, weil sie hier einen ähnlichen Lebensraum vorfinden.
Ja, das ist etwas, was man vielfach beobachtet.
Ah, sogar noch ein Eidechs, ich sehe jetzt gerade.
Also wir sind an der Mauer und wir haben gerade einen Maureidechs, der sich versteckt im Laub vom Zimbelkraut.
Die Eidechse tut jetzt schön sünneln und die, wir stehen etwa 1,5 Meter davon, das stört die gar nicht.
Sobald wir aber näher reingehen, verschwindet
es. Jetzt ist es verschwunden.
Ja, und wir haben uns bewegt. Also wir müssen sich einfach nicht mehr bewegen und dann kann man es beobachten.
Ein kleiner Dinosaurier hier gerade im Bundeshaus.
Absolut, und in diesen Ritzen, da wohnt es.
Also wir haben schon recht viel gesehen, was da ist, was da lebt. Eidechse, Pflanzen haben wir gesehen. Was brauchen denn die, dass die da sind, die Lebewesen?
Die Lebewesen sind eigentlich da. Das Problem ist mehr, dass wir sie sehen. Aber jetzt haben wir eigentlich Sachen angeschaut, Pflanzentiere, die sehr genügsam sind oder sehr spezielle Lebensräume bewohnen.
Bern hat mir ja das Gefühl, es ist eine grüne Stadt. Ist das wirklich so? Von euch aus gesehen, ist Bern so eine grüne Stadt?
Würde ich schon sagen. Bern ist sehr reich. Also erstens ist ja Bern auch nicht so gross, wenn man mit einer Grossstadt wirklich anschaut. Und wir haben wirklich schöne, tolle Grünflächen, die man auch Natur lassen machen.
Was ist denn für euch als Biologe das Spannende, da in der Stadt rumzuforschen? Ist das ein bisschen aus der Not entstanden, weil ihr nicht in die Natur können? Oder habt ihr wirklich gesagt, ich will wissen, was von meiner Haustür wächst?
Ah, das ist reine Neugier. Man kann auf jedem Quadratmeter irgendwie etwas sehen. Oh, schau mal, oh, und das ein bisschen beobachten. Und ich gehe natürlich auch gerne aus der Stadt. Aber ich lebe ja auch in der Stadt und von dort her gehört das wie zusammen. Das kann man gar nicht trennen. Dort, wo man ist, schaut man.
Das Buch von Beat Fischer mit Tier- und Pflanzenporträt in der Stadt heisst «Ameisenlöwe und Zimbelkraut». Mehr dazu gibt es auf unserer Internetseite auf regionalschnau.ch.
Schneller, lauter, schöner.
Die Sommerserie von der Regionalschnau noch bis zum 5. August, immer mal bis 6 Uhr auf DRS1.
Auch heute geht es um Leute in dieser Sommerserie. Dabei letztlich um die Frage, ob Musik machen in der Stadt lärmen ist oder nicht. Die Geschichte handelt in Liestal im Kanton Basel-Land. Und erzählen tut sie Michael Müller vom Regionalschnau Basel.
Am Törliplatz zu Liestal, gerade vor dem alten Stadttor und Wahrzeichen von dem Kantonshauptort von Basel-Land, steht das Café Mühleisen. Es ist schon seit 108 Jahren im Familienbesitz, weiss der Felix Mühleisen, der das Kaffee in der dritten Generation führt. Der Felix Mühleisen ist aber nicht nur ein stolzer Kaffeebesitzer und traditionsverbundener Liestlmer, er ist auch ein leidenschaftlicher Alphornspieler. Und wenn immer er einen Moment Zeit hat, greift er zu seinem langen Instrument und bloß der Melodie.
Ich habe vorher Trompete gespielt und habe vor 12 Jahren dann angefangen mit Alphorn. Trompete hat mir auch gefallen, aber Alphorn gefällt mir viel besser. Es ist eben die Verbundenheit mit der Natur, in der Natur zu spielen und jetzt hier auf dem Dörrliplatz vor dem Baselbieter Wahrzeichen. Das macht für mich sehr Freude.
Der Felix Mühleisen wäre aber nicht der Felix Mühleisen, wenn er das Alphorn nur zu seinem eigenen Vergnügen würde spielen. Seit Jahren engagiert er sich nämlich zusammen mit anderen Wirten, mit Gewerblern und Politikern für ein aktives und offenes, vor allem aber ein lebendiges Städtli.
Ich habe hier angefangen am Dörrliplatz zu spielen vor ca. 3 Jahren. Ich war ja auch politisch aktiv gewesen. Ich habe mich eingesetzt für den Ort. Mein Wunsch ist ein Städtli, das lebt, und zwar an einem Sonntag wie an einem Oben. Und ich habe gemerkt, mit dem Alphorn kann ich unser Städtli sehr schön beleben. Mit diesen Alphorntönen fühlen sich die Leute willkommen, sie kommen gerne auf Liestal und sie haben Freude, wenn man sie auf diese Art begrüßt.
Darum greift der Felix Mühleisen auch fast jeden Tag zu seinem Alphorn. Das kommt bei den Gästen und bei den Passanten gut an. auch wenn sie bei ihren Kommentaren eher kurz angebunden sind.
Mir gefällt das Alphorn, ja, ich höre es gerne.
Alphorn finde ich immer schön.
Allerdings, wo der umtriebige Felix Mühleisen damit angefangen hat, öffentlich auf seinem Alphorn zu spielen, hat das zu Liestel auch die ein oder andere Irritation ausgelöst. Oder, wie es eine Verkäuferin bei einem Herrenkleidergeschäft gerade gegenüber vom Café Mühleisen sagt.
Also am Anfang, wo er all da geübt hat, wo er es noch nicht so gut hat können, war es ein bisschen mühsam gewesen. Aber jetzt, wo er relativ schon gut spielt und so, ist das, ja, ich finde es noch eine Auflockerung. Für Städtli und für die Leute und es ist wirklich, ja, ist etwas Spezielles.
So positive Reaktionen haben der Felix Mühleisen ermuntert, sein Hobby auszubauen. Und auch hat sie Alphorn drum auch einmal an einem Sonntag im Mai ausgepackt, um einer Bekannten zum Geburtstag ein Ständli zu bringen. Der Sonntagsauftritt war aber ein Auftritt zu viel. Einem Nachbar ist das musikalische Engagement von Felix Mühleisen zu weit gegangen. Er hat sich bei der Polizei beschwert, allerdings ohne sich beim Wirt vom Kaffee Mühleisen selber zu melden. Der weiss bis heute nicht, wer sich ab seinem Alphorn so geärgert hat. Fakt ist, die Polizei hat sofort reagiert und dem Felix Mühleisens Alphorn bloße verboten. Und der hat sie Alphorn versorgt und statt dem als Zeichen von seinem stillen Protest ein schwarzes Alphorn aus Carbon vor seinen Kaffee gestellt.
Also im ersten Moment bin ich natürlich sehr enttäuscht gewesen. Ich bin dann auch ein bisschen verrückt worden und habe dann zwei Nächte drüber geschlafen und dann hat sich das ein bisschen beruhigt. Ich habe es dann aber auf Tafeln draussen geschrieben, dass ich ein Alphornspielverbot habe und dass ich einfach traurig war, dass ich nicht mehr Alphorn blasen darf.
Es ist typisch. Du versuchst, einen umtriebigen Wirt, einem kleinen, verschlafenen Landstädtli mit seinem Alphorn ein bisschen Leben einzuhauchen und schon fühlt sich jemand gestört, ruft nach dem Staat und setzt, anonym versteht sich, auch schon ein Verbot durch. Und das ausgerechnet bei einem Alphorn, dem schweizerischen Nationalsymbol mit seinen urwüchsig runden Tönen. Eine alte Dame, die gerade beim Stadttor und exakt gegenüber dem Café Mühleisen wohnt, kann das aber durchaus verstehen.
Irgendwie schon. Die wollten wahrscheinlich schlafen, es hat halt da ringsum auch noch Leute, die hier wohnen.
Zum Hobby von Felix Mühleisen meint sie dann auch.
Ich finde es ein Unsinn, gehört auf die Alpen und nicht hierher. Ich habe einfach immer das Gefühl, er muss sich einfach immer irgendwie erfordern mit etwas. Also, das ist meine Auffassung.
Ob das Alphorn auf die Alp oder ins Städtli Liestel gehört, eins ist klar, Behörden zu Liestel haben nur wenig Erfahrung mit dem Umgang mit sonigen Lärmklagen und sind entsprechend grob gerade mit der Polizei eingefahren. Mehr Erfahrungen mit unerwünschten Schallemissionen hat man beim Nachbarkanton Basel-Stadt. Dort, wo viel mehr Leute leben und mehr unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen, ist die Auseinandersetzung mit Musik im öffentlichen Raum ein Dauerthema. Einer, der sich bei diesem Problem bestens auskennt, ist der Peter Mohler, Leiter der Abteilung Lärmschutz von Basel-Stadt. Er weiss, ob man Musik im öffentlichen Raum als Kultur oder als Lärmbelästigung empfindet, ist eine höchst subjektive Angelegenheit.
Ich würde hier vielleicht auf Kurt Tucholsky zurückgreifen, der sagt, Lärm ist das Geräusch der anderen. Und das gibt eigentlich den Unterschied zwischen Schall und Lärm ziemlich klar zum Ausdruck. Ob etwas Lärm ist oder nur zum Beispiel Schall oder sogar angenehmer Schall, hängt ganz extrem davon ab, was für eine Beziehung zu der Quelle das man hat, zu der Lärmquelle. Und andererseits auch von der Beziehung, wo man zu derjenigen Person, die den Lärm erzeugt hat, ab.
Das erklärt auch, warum Musik für die Nachbarschaft kann störend sein, weil es eben Musik ist, die man nicht bestellt hat und die man selber nicht hören würde.
Es ist klar, für den, der Musik spielt, ist es natürlich kein Lärm. Das ist eine angenehme Nebenerscheinung. Hingegen für diejenige Person, die das, ich sage jetzt mal, muss ertragen, vielleicht auch gar nicht kann weichen, wird dann das halt eben zum Lärm, weil es sich vielleicht dem gar nicht entziehen kann.
Eine andere plausible Erklärung liefert der Thomas Kessler, Leiter von der Abteilung Stadtentwicklung Basel-Stadt, der auch viel mit solchen Konflikten im öffentlichen Raum zu tun hat.
Wir stellen fest, dass die Ansprüche an das Leben, an den öffentlichen Raum, an die Wohn- und Lebensqualität, die Ansprüche steigen ständig. Also je besser es den Leuten geht, je höher werden die Ansprüche. Und wir kennen die Empfindlichkeit aus den sozial starken Quartieren, aus den ruhigen, aus den wohlhabenden. Dort gibt es am schnellsten Meldungen. Also dort kommen die Lärmmeldungen her und nicht von eng bewohnten Quartieren.
Eben darum kommen die Klagen wegen lauter Musik auch eher aus den besseren Wohngegenden. Oder, wie das Beispiel von den Sommerkonzerts Basel auf dem Floss bei der Mittleren Brücke zeigt, von Personen, die am Gleibasler Rheinufer wohnen. Die sind sogar bis vor das Bundesgericht gegangen, weil sie sich gestört gefühlt haben. Ein klassischer Interessenkonflikt, zeigt der Thomas Kessler.
Früher war dort ohne eine Lärmzone, eine Rheingasse. Das war eine Räubergasse. Also die Beizen, die kann man sich heute gar nicht vorstellen, was es dort noch gegeben hat vor 30 Jahren. Heute ist das viel zivilisierter, man hat viel investiert, das ist top Wohnlage und die Leute haben natürlich dann ihre Ansprüche mitgenommen. Und Ruhe zumindest in der Stadt verlangt. Und das ist natürlich ein Interessenkonflikt. Man kann nicht im Zentrum von einer 900'000 Menschenagglomeration absolute Landruhe verlangen.
Also hat das Bundesgericht eine Güterabwägung gemacht und ist zum Schluss gekommen.
In diesem Zentrum ist das angemessen, ein Floss zu haben, Musik zu haben, den Raum zu bespielen. Die heutigen Lebensformen zu leben, es wäre aus Sicht vom Bundesgericht unverständlich gewesen, ausgerechnet im Zentrum absolute Ruhe einzufordern. Und so ist auch entschieden worden. Und darum ist das Floss jetzt rechtlich absolut legitimiert. Und das entspricht auch den tatsächlichen Bedürfnissen der Bevölkerung.
Musik, das hat auch viel beachtet, die Entscheid vom Bundesgericht klar zum Ausdruck gebracht. Musik im Zentrum von einer Großstadt wie Basel muss einfach drinnen liegen. Bei der Auseinandersetzung zu Liestl dagegen sind Polizei und Behörden eher unbeholfen mit dem Problem umgegangen. Und das macht die Geschichte ja zur Posse. Zuerst fährt man mit der Polizei ein, dann wird der Fritz Mühleisen aufgefordert, ein Gesuch zu stellen für eine Bewilligung. Und wo die Behörden das Gesuch prüfen, merken sie, dass Strassenmusik bis aufs Einhalten der Nachtruhezeiten gar nicht verboten ist. Von dem her braucht es zu Liestl also gar keine Bewilligung. Und trotzdem haben die Behörden dem Felix Mühleisen pro forma so ein schriftliches Dokument ausgestellt. Jetzt also bloß der Felix Mühleisen wieder regelmässig in sein Alphorn und lacht sich ins Füstli.
Ich bin jetzt also tatsächlich der einzige Alphornblöser auf der Welt, der eine Bewilligung hat, um auf dem Dörliplatz Alphorn zu blasen, obwohl ich im Grunde noch gar keine Bewilligung brauchte.
Liestaler Alphorn-Boss in der Sommerserie «Schneller, lauter, schöner» von der DRS-Regionalredaktionen. Morgen zeigen wir dir in einem Hörspiel, dass Fische nicht einfach stumm sind, sondern lauter, als man denkt. Kurz vor den 6 nochmal Nachrichten vom Tag in der Region Kurz. In der Seeländergemeinde Hermeringen darf probeweise nach Erdgas gebohrt werden. Der Regierungsstatthalter hat Bewilligung gegeben. Das Bohrprojekt sei nach Einsprachen angepasst worden und erfülle jetzt alle gesetzlichen Anforderungen. An diesen Bohrungen sind die AG für Schweizer Erdöl und die amerikanische PEOS beteiligt. Die Firma ist überzeugt, dass es das Hermeringen Erdgas im Boden hat. Wie viel genau, wissen sie aber nicht. Der Jugendrat vom Kanton Freiburg verlangt einen Tag vor Zweisprachigkeit. 335 Personen haben die Forderung unterschrieben. Die Unterschriften werden jetzt geprüft. Wenn 300 gültig sind, entscheidet das Kantonsparlament über die Idee. Auch Windkraftanlagen können Krach machen, findet das Bundesgericht. Es hat einer Frau aus dem Wallis Recht gegeben, die sich seit Jahren gegen das Windparkprojekt Dent du Midi bei Martini wehrt. Das Walliser Kantonsgericht muss darum jetzt das Projekt und die Einsprache dagegen neu beurteilen. Beim Wetter bleibt es dabei, am Morgen kommt fast alles vor. Die Prognose von Christine Jutz von SF Meteo.
Am Abend und auch in der Nacht kann es immer wieder mal regnen oder auch gewittern. Das vor allem in den Bergen. Temperaturen sinken zur Nacht auf rund 12 Grad. Morgen Donnerstag bleibt es wechselhaft mit vielen Wolken und den Tag durch auch Regen und Gewitter. Zwischendrin gibt es aber auch mal ein paar Aufhellungen und es ist sicher auch länger mal trocken. Temperaturen morgen zu Adelboden bei rund 14 Grad, zu Ulrichen 18, zu Bern 20 und zu Visp 23 Grad. Am Freitag wird es wieder freundlicher mit viel Sonne am Vormittag. Am Nachmittag tut es mit Quellwolken aber zu und stellenweise kommt es dann auch wieder regnen und gewittern. Es wird etwas wärmer mit Höchstwert von 23 Grad.
Das war das Regionalschnellbern Freiburg-Wallis am Mittwochabend. Redaktion und Moderation Peter Brandenberger. Unsere Abendsendungen gibt es gern kurz nach den 6 Uhr auch als Podcast auf regionalschnell.ch unter Bern Freiburg-Wallis.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.